Ja, Fragen, Einwände, Bedenken? Ja, bitte.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist ja im Endeffekt der Zwang, sich Kapital anzueignen, wenn man keins hat, und damit überleben zu können, irgendwo ursächlich für logischerweise unseren Arbeitsalltag und halt auch im Endeffekt ein bisschen für die Wertung, ich würde das nicht Urteil nennen, sondern Wertung, die ja am Beamtentum nichts Neues ist. Wenn ich das zumindest so richtig gelernt habe. Und ich ziehe daraus die Frage, ob das für Sie in irgendeiner Weise ein Indikator sein kann, an der Wirtschaftsform irgendwas zu ändern, wieder mehr in Richtung logischerweise Planwirtschaft, und ob diese Vorgängerinstitutionen und Länder, die da mit diesem System gescheitert sind, ist das für Sie ein Indikator, dass die gescheitert sind aufgrund dessen, dass sich quasi den Zwang zur Leistungserbringung abgeschafft haben, wenn wir das so definieren, ihre Produktivität verringert hat. Also hat die Produktivität in Wirtschaftsform, in der das Gehalt und der Lohn von meinetwegen dem Staat oder von irgendjemand anders bestimmt wird als der Unternehmer, etwas damit zu tun, dass der Leistungsdruck abgeschafft wurde?
Also daran sind die ganz bestimmt nicht gescheitert. Mal um das Erste zu sagen. Ich bin erstmal an einer ganz anderen Stelle. Bevor ich mir Gedanken über Alternativen mache, halte ich es erstmal für nötig, sich zu erklären, was eigentlich die Ziele, Zwecke und Gesichtspunkte sind, die diese Gesellschaft bestimmt. Und da meine ich, dass Sie mit Ihrem Vergleich mit den alten realsozialistischen Ökonomien die Sache nicht gut getroffen haben. Weil, wenn man das mal jetzt mal ernst nimmt, also ich nehme das mal als Urteil über die realsozialistischen Ökonomien, die hätten den Leistungsdruck abgeschafft, mal ernst. Wieso soll es eigentlich für die, wenn es denn um Produktivität ginge, wieso sollte es denn für die Entwicklung von Produktivität auf Leistungsdruck ankommen? Das Argument, was ich gesagt habe, war übrigens auch nicht Produktivität, sondern mein Argument war, worauf es den Unternehmen ankommt, ist die Differenz zwischen dem, das sage ich ja auch, verrate ich ja auch niemandem ein Geheimnis, die Differenz zwischen dem, was sie die Anwendung der Arbeit kostet, Lohnkost nennt sich das, und dem, was sie dafür bezahlen müssen, und dem, was die Ware, die auf diese Weise produziert wird, auf dem Markt an Preis erbringt. Diese Differenz zu steigern. Und darum geht es. Und dafür ist die Form der Bezahlung des Lohns insofern ein Mittel, als die Handhabung der Produktionsmittel so, dass man aus jeder Stunde möglichst viel Leistung rausholt, ja gerade die adäquate Weise ist, dafür zu sorgen, dass ein möglichst geringer Teil der jeweiligen Lohnkost als Preisbestandteil in der Ware landet. Das hat mit Produktivität im strengen Sinne gar nichts zu tun. Die Steigerung der Intensität der Arbeit ist keine Steigerung der Produktivität, sondern es ist einfach die Ausnutzung der Tatsache, dass die Arbeitskraft gezwungenermaßen zu sehr unterschiedlichen, in sehr unterschiedlichem Ausmaß in der Lage ist, viel oder wenig Tätigkeit in eine Zeiteinheit reinzupacken. Produktivität im eigentlichen Wortsinn ist was ganz anderes, nämlich die Produktion von mehr Produkten mit weniger Arbeit. Aber das ist ja offenbar ein Zweck, auf den es in dieser Gesellschaft überhaupt nicht ankommt, dass wirklich weniger gearbeitet wird, weniger Arbeit bezahlt wird, das schon. Aber das Interesse, in einer Arbeitsstunde mehr Leistung zu packen, senkt das Quantum Lohn, was jedes einzelne Arbeitsquantum das Unternehmen kostet. Und wenn es um die Einsparung bezahlter Arbeit geht und nicht um die Einsparung von Arbeit, dann kommen eben die entsprechenden Ergebnisse zustande. Wenn es um die Einsparung von Arbeit ginge, dann wäre ja nicht Intensivierung, mehr Arbeit fürs gleiche Geld das Mittel der Wahl, sondern die Einrichtung der Produktion so, dass eben mit möglichst wenig Aufwand und Ersparung von Tätigkeit ein größeres Produkt hergestellt wird. Es ist ja offenbar für sich gar nicht der Witz. Es geht ja nicht einfach um die Vermehrung von Produkt, sondern es geht darum, dass diese Vermehrung von Produkt eine Differenz zwischen Produktionskosten und Ertrag einspielt. Und wie gesagt, gescheitert sind die sowieso, daran sind sie wirklich nicht gescheitert, dass sie gegenüber ihren Lohnabhängigen den Leistungsdruck abgeschafft haben. Also das war denen, glaube ich, gar nicht so unrecht. Warum sollten sie daran gescheitert sein? Ich habe das so verstanden, dass sie gesagt haben, die wären an ihrer mangelnden Produktivität gescheitert und die sind nicht an ihrer mangelnden Produktivität gescheitert. Ach so, okay, nein, wirklich nicht. Die sind an der Aufrüstung der NATO gescheitert, das ist ein bisschen was anderes. Das ist doch gut. Ja, aber mehr produzieren und mehr Geld verdienen sind ja sowieso nicht dasselbe. Die umstandslose Ineinsetzung dieser beiden Sachen ist genau der Mangel solcher Erklärungen. Mehr produzieren, die probate mit, wenn es tatsächlich um ein Mehr, an irgendeinen nützlichen Gegenstand geht, dann ist doch das probate Mittel des Mehr die Steigerung. Die technische Veränderung der Produktion so, dass mit den vorhandenen Arbeitsmitteln sich mehr produzieren lässt. Mehr Geld verdienen stellt sich auf den Standpunkt, da sind beide Methoden der Ausnutzung der Arbeit gleich gut. Die Leute mehr rannehmen, sie mehr schaffen lassen in gleicher Zeit, ist vom Standpunkt des Unternehmens ein genauso gutes Mittel der Senkung der Lohnkost wie Rationalisierung. Und sogar streng genommen eigentlich ein besseres, weil Rationalisierung kostet dann ja auch noch Geld für neue Maschinen. Also ist mit der neuen Maschine nicht der Leistungsdruck, was man ja auch mal denken könnte, na gut, dann haben Sie eine neue Maschine, die ist produktiver, das stellen Sie doch in der gleichen Zeit mehr her. Es könnte der Leistungsdruck ja mal ein bisschen nachlassen, keineswegs. Komischerweise führt im Kapitalismus die eine Revolution der Produktionsmittel nach der anderen überhaupt nicht dazu, dass die Arbeit leichter, aushaltbarer, kürzer und so weiter wird. Das ist ja eigentlich die Seltsamkeit dieser Produktionsweise, dass sie ihr mehr ständig darüber macht, dass sie die Arbeit anstrengender macht, wenn überhaupt. Auf jeden Fall den Leuten nicht die Anstrengung erspart. Und wenn sie ihnen die Anstrengung erspart, nämlich darüber, dass sie sie entlässt, dann stehen die gleich ganz ohne Lebensmittel da. Und dafür wollte ich nach der Seite hin, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, ja, für diese Abteilung der Wirtschaft stimmt das tatsächlich. Jetzt aber nicht in dem Sinne, dass die Leistung, die die Leute bringen, das Maß ihres Einkommens wäre, sondern umgekehrt. Das, weil ihr Einkommen Lohn ist und weil dieser Lohn dafür bezahlt wird, einen Überschuss über ihn zu erwirtschaften. Das Ziel der Bezahlung des Lohns ist, mit dem Lohn möglichst viel Leistung locker zu machen. Und das machen die Unternehmen so, dass sie jedes Moment der Leistungsverarbeitung mit einem Stück Lohn verknüpfen. sei es in der Form der Zeit oder sei es in der Form des Stücks oder sei es auch in der Form der Qualifikation. Aber an keiner dieser Stellen bestimmt die Leistung, die der Mensch macht, das, was er verdient, sondern umgekehrt, das, was er verdient, ist davon abhängig gemacht, dass er die Leistung bringt. Das Verhältnis verhält sich genau umgekehrt. Ja.
Ich hätte auch noch vielleicht ergänzend zu der, also auch wenn sie tot ist, man soll ihre Totgesagte nicht schlechter reden, als sie waren oder besser, vielleicht noch an die Erinnerung, das stimmt doch auch in der Form nicht, wenn man daran denkt, es gab sowas wie Helden der Arbeit, die wurden gesellschaftlich dafür ausgezeichnet, dass sie unglaublich viel geleistet haben. Dass diese Sowjetunion oder die anderen Ostblockstaaten Interesse daran hätten, die Leute, die hier untergeben sind, zu einem vernünftigen Verhältnis der Arbeit heranzuziehen, wo halt die Arbeit selber nur Mittel ist, was man nachher hat und die Arbeit deswegen auch möglichst gering zu tun und der Weg zu sein. Es wird auf alle Formen von der Staat selber legt seinen Leuten fest, was alles abzuleisten ist und so weiter, also wo er die Arbeit aufzwingt und auch die Entlohnung gar nicht losgelöst von der Arbeit betrachtet, sondern auf sie bezieht, kriegt man doch mit, dass der Standpunkt von man hat etwas zu leisten und erst darüber verdient man sich überhaupt das Anrecht, seine Existenz zu fristen, diesen Leuten nicht völlig.
Ich wollte jetzt eigentlich nicht in die Debatte der realsozialistischen Produktionsweise einsteigen, aber die Helden der Arbeit haben sich an ein bisschen anderen Prinzip verdankt, nämlich einem tatsächlichen Mangel an Gebrauchsgütern. Und das ist ein bisschen anderer Standpunkt, als der hierzulande herrscht, weil von einem Mangel an Gebrauchsgütern kann im Kapitalismus wirklich nicht die Rede sein. Nochmal.
Die freien Berufe haben Sie bewusst ausgelassen? Oder
was habe ich ausgelassen?
Den ganzen freien Beruf, also ich Journalisten anwende.
Ja, das ist, nein, die habe ich nicht, ich habe einiges ausgelassen, natürlich bewusst. Also Journalisten sind erstmal, wenn sie nicht frei, sogenannte Freiberufler sind, genauso Beschäftigte wie halt besser verdient oder manchmal auch gar nicht übrigens unbedingt besser Beschäftigte. Und Freiberufler sagt es ja schon. Das ist die Frage nach dem gesellschaftlichen Bedarf und der Zahlungsfähigkeit der Kundschaft. Ist ja leicht zu beantworten. Beim Anwalt hängt es ja schon schwer von der Klientel ab, ob man da sich ordentlich bereichert oder ob man so eine Krepelexistenz hinkriegt, wo man immer nur von den schlecht verdienenden Mietern was kassiert, die ihre Vermieter verklagen. Ist halt in einer Gesellschaft, wo die Interessensgegensätze die Form der Rechtskollision annehmen, kann man auch damit Geld verdienen. Dass man den Leuten dabei hilft, sich mit dem Instrument des Rechts gegen andere durchzusetzen. Wie viel man da verdient, hat auch schon wieder gar nichts mit Leistung zu tun, sondern hat, wie gesagt, total was mit zu tun, was für eine Klientel man sich da an Land zieht. Da ist manchmal der regelmäßige Besuch von Cocktailpartys und Golfplätzen meistens nützlicher als irgendwelche sonstigen Aktivitäten. Kann man natürlich auch unter Leistung verbuchen, klar. Ansonsten haben diese Berufe eigentlich in modernen kapitalistischen Gesellschaften alle eins für sich, das gilt auch für den Arzt, dass sie offizielle Bestandteile der gesellschaftlichen Reproduktion sind. Also Anwälte sind ja nicht bloß Freiberufler, sondern die sind ja zugleich Agenten der Gültigkeit der Rechtsordnung. Man braucht in vielen, die man in vielen Hinsichten auch braucht, wo man ohne die das gar nicht erledigen darf, wenn sie in ihrer Eigenschaft als Notar und so weiter. Dann da leben sie dann ein bisschen davon, dass der Staat schwer Wert darauf legt, dass es in der Anwendung des Rechts und der Benutzung des Rechts durch seine Bürger alles ordentlich zugeht.
Beim Arzt ja ganz unmittelbar, wo das die Organisation des staatlichen Kassenwesens
gegründet.
Also wo Ärzte so gut verdienen, wie es gerade ihre Listen oder wer darf wie viel für welche Leistungen nehmen, die durch die Krankenkassen beigebracht werden. Was gerade der Staat und die Organisation des Kassenwesens an Geldern von den abhängig Beschäftigten eingezogen hat und wie er damit deren Gesundheit organisiert. Also auch von wegen, da hat er etwas damit zu tun, was die genau tun. Und da geht es ganz darüber, dass der Staat sagt, ich möchte, dass die Leute gesund bleiben, dafür lasse ich sie zwangsweise einzahlen in eine Kasse und bezahle daraus einen Ärztestand, der hierzulande nicht schlecht genährt ist und auch manchmal Mittwoch auf dem Golfplatz rumhängen kann.
Wenn du bei Freiberuflern bist, dann denk doch mal daran, der Künstler verdient seinen Unterhalt durch seine individuelle Leistung.
Ach komm.
Ja, also der Christoph mit, wenn dann die Kasse drunter steht, ne, dann sieht man das mit den Namen nicht für die materialisierte Leistung.
Das Pech ist, dass man es halt nicht vorher weiß. Ne? Ja.
Von zentraler Bedeutung scheint es ja, gerecht sein zu müssen. Warum soll man gerecht sein?
War die Frage, warum man gerecht sein soll?
Ja, das scheint es nicht so die Grundlage zu sein.
Ja, ich bin kein Fan von Gerechtigkeit. Das ist glaube ich, ein Missverständnis. Weil ich erstmal aus dem schlichten Grund, weil die Vorstellung von Gerechtigkeit, also jetzt bin ich jetzt bei Leistungsgerechtigkeit, ne, es gibt ja unterschiedliche Abteilungen von Gerechtigkeit, die Vorstellung der Leistungsgerechtigkeit davon lebt, dass es sowas gäbe oder geben müsste wie ein adäquates Verhältnis zwischen dem, wie gut oder schlecht ein Mensch in dieser Gesellschaft zu dem kommt, was er haben will und braucht, und dem, was er in dieser Gesellschaft tut. Und da habe ich ja schon meine Kritik dran gesagt, diese Vorstellung, das soll zusammenpassen, geht nicht nur völlig an dem vorbei, nach welchen Prinzipien hierzulande tatsächlich Geld verdient wird oder auch nicht, sondern ist auch eine sehr schlechte Art und Weise, wenn überhaupt es eine Art und Weise ist, zu kritisieren, dass es Leuten in dieser Gesellschaft, diese Gesellschaftsordnung nicht besonders gut bekommt. Es ist unter der Vorstellung eines gerechten Einkommens passt locker drunter, dass jemand von ein paar hundert Euro im Monat leben muss als Hartz-IV-Bezieher, weil er eben nichts leistet. Und diese Affirmation mieser ökonomischer Verhältnisse macht sich gar nicht die Mühe zu behaupten, es gäbe für die Leute nicht in dieser Gesellschaft genug Mittel, damit die sich reproduzieren können. Nimmt gar nicht Maß an der Frage, ja, kann man die denn alle nicht ernähren? Gibt es bei uns nicht genug Lebensmittelproduktion? Sind die Mittel der Versorgung der Menschheit nicht da? Gibt es die Häuser nicht, in denen die wohnen können? Warum werden die nicht gebaut? All diese Fragen sind völlig vom Tisch. Wenn man sich nicht um die Frage, wie steht denn eigentlich die Tätigkeit des Einzelnen zu den materiellen Mitteln dieser Gesellschaft, sondern das sofort fast als Position in einer Hierarchie von gutem oder schlechtem Zurechtkommen die sein Maß gar nicht daran hat, ob es die Mittel tatsächlich gibt oder nicht, sondern wie viel davon jemandem zustehen. Und da geht jeder übrigens davon aus, dass es selbstverständlich sein soll, dass den Leuten unterschiedlich viel dafür zusteht. Die Frage, wenn man übrigens die Frage stellt, warum eigentlich, kriegt man auch sofort Antworten, die streng genommen mit Gerechtigkeit gar nichts mehr zu tun hat. Wenn man fragt, warum kriegen Hartz-IVler so wenig, dann wird einem nicht einfach gesagt, weil das gerecht ist, sondern es wird gesagt, weil sonst steigt ihr Lohn auf eine Höhe, wo es sich für die nicht mehr lohnt, jede Arbeit anzunehmen. Das ist dann mal eine interessante Begründung für ein mieses Leben. Der zu viel Geld verdienen beseitigt im Sinne des Kollegen von eben, beseitigt den Zwang, sich nützlich zu machen. Wofür ist denn das Nützlichmachen gut? Gibt's nicht schon genug Leute, die arbeiten? Produzieren die denn nicht schon alles Notwendige, was man braucht? Offenbar nicht die Frage. Also insofern wollte ich eigentlich gleich schon im Ausgangs gesagt worden, bin ich überhaupt kein Anhänger der Vorstellung von Gerechtigkeit, weil die über was völlig anderes redet, als über die Frage, warum gibt es eigentlich in einer Gesellschaft, wo es alle Mittel der Entwicklung der Produktivkraft und der Herstellung von allen notwendigen Gütern gibt, warum gibt es bei denen eigentlich Leuten, denen geht es sowohl nach der Seite der Arbeit als auch nach der Seite des Verdienstes nicht besonders gut? Und die Frage damit zu beantworten, dass man sagt, ja, weil eben die Bezahlung bei uns nach Leistung geht, erfüllt für mich wissenschaftlich gesprochen den Tatbestand der Themaverfehlung. Weil es auf diese Frage gar keine Antwort gibt und auch gar keine Antwort geben will. Es sagt streng genommen nur, das ist eben so. Also nach der Seite hin, um das nochmal zu Ende zu bringen, nach der Seite hin ist die Ideologie der Leistungsgerechtigkeit durchaus kenntlich als Argument, der heißt, und es soll auch keiner mehr verdienen, als das, wie er in dieser Gesellschaft einsortiert ist. Das ist die Fassung von Leistungsgerechtigkeit gibt es ja auch. Nicht einfach nur als Forderung, die Unteren sollten doch mehr am Ergebnis beteiligt werden, sondern auch als die rechtfertigende Position, die sagt, ja, denen steht aber auch nicht mehr zu, weil sie tun ja nichts. Und dann stellt sich eben tatsächlich die Frage, nach welchen Kriterien wird dann eigentlich dieses Zustehen überhaupt entschieden? Dem habe ich heute mal versucht nachzugehen. Ja, wie sieht es aus? Gibt es noch Diskussionsbedarf oder machen wir Schluss?
Also die eigentliche Frage, wie es unterschiedlich von Wohngrößen zustande kommt, ist ja eigentlich noch nicht beantwortet. Also außer dass gesagt wurde, naja, die Leute stehen halt in Konkurrenz und das wird sich dann schon irgendwie ergeben.
Ich habe jetzt nicht genau verstanden, ob das jetzt eine Frage war oder.
Also die Frage wäre halt, was ist denn jetzt eigentlich die Ursache für die Unterschiede in der Lohnhöhe? Wir hatten ja eben das schon mal als Frage.
Das Interesse, wenn man es auf die Löhne bezieht, ist der Grund für die Unterschiede das Interesse des Unternehmens, für jede bestimmte Arbeit möglichst wenig zu bezahlen. Also die Verfügbarkeit der Arbeitskraft danach zu entlohnen, wie das Angebot von der Seite derjenigen, die Arbeit brauchen, aussieht. Ich habe das vorhin an dem Beispiel gesagt mit den Computerspezialisten. Damals, als Informatik als Studiengang neu aufkam, da wurden, das ist ja auch schon 20 Jahre her oder noch länger, da waren IT-Spezialisten, wurden händeringend gesucht und haben auch richtig, zum Teil richtig gut verdient, also vergleichsweise in der Lohnhierarchie, in der Gehaltshierarchie der Unternehmen. Das war wirklich, dann wurde den aufstrebenden jungen Menschen von den Berufsberatern gesagt, das ist die neue Wachstumsbranche. Dann wurden die Studiengänge ausgebaut, dann haben die Leute das studiert, dann kamen sie auf den Arbeitsmarkt und dann sagten die Betriebe, ja, genauso wollten wir das. Und seitdem gehen die Verdienste in diesen Abteilungen des Arbeitsmarkts ständig nach unten. Da merkt man, die Frage nach der Höhe lässt sich gar nicht anders beantworten, weil es eine Frage dessen ist. Was kann man gegen diejenigen, die auf das Geld angewiesen sind, durchsetzen und wie sehr sind sie darauf angewiesen? Das habe ich vorhin gemeint, als ich sagte, das ist eine Frage der Konkurrenz und deswegen ist die Frage, wie viel ist das dann? Das sieht man dann. Und das ist ja im Übrigen auch die Leistung, die praktische Leistung der Gehalts- und Lohnhierarchie, dass sie den zukünftigen Arbeitnehmern sozusagen ihren Weg weist, was die sich aneignen müssen, um eine bessere oder schlechtere Position in dieser Hierarchie zu erreichen. Daraus würde ich erstmal schließen, dann ist das offenbar auch der Zweck der Veranstaltung. Das Vergleichen, das sich vergleichen müssen. Ist ja der Ausgangspunkt für die Notwendigkeiten, die sich einem dann in seiner schulischen und ausbildungsmäßigen und beruflichen Karriere stellen. Sich vergleichen müssen am Kriterium des Angebots, das die andere Seite einem unterbreitet. Und da ist das unterschiedliche Bezahlen quasi die Methode, auf jeder Ebene der Beschäftigung, also angefangen von den ungelernten Arbeitern bis rauf zum Ingenieur, wirklich nur so viel zu bezahlen, wie unbedingt sein muss. Weil je mehr ungelernte Arbeiter im Angebot sind, desto größer ist die Erpressungsmacht der anderen Seite gegenüber dem, was man denen bezahlen muss. Deswegen geht jeder übrigens selbstverständlich, da kann man sich dann auch fragen, wo ist die Gewerkschaft? Aber deswegen geht jeder davon aus, ja, wenn die Arbeitslosigkeit sinkt, sinken die Löhne. Muss man erstmal sagen, Löhne sinken nicht, das ist nämlich kein Wasserfall oder keine Meeresspiegel, sondern Löhne werden nach unten gesetzt und das macht jemand. Also nutzt offenbar die Seite die Einkommensquellen zu verteilen hat und ohne die man keine hat, die Tatsache, dass da viele Leute auf was angewiesen sind, dafür, um die, die sie dann beschäftigt, immer schlechter zu bezahlen. Das ist nicht einfach ein Betriebsunfall, sondern das ist so gewollt. Es senkt nämlich das Lohnniveau in Deutschland und macht uns wettbewerbsfähiger. Mich nicht, aber uns. Ja, bitte.
Vielleicht noch zu dem einen Thema, weil das jetzt schon zweimal vorgekommen ist, nämlich Lohnunterschiede von Frauen und Menschen, Männern.
Ture!
wenn in einer gesamten Gesellschaft eigentlich die Verbindung von Leistung und Erwerb entpuppt ist als eine Art und Weise, sich den Zusammenhang denken zu wollen und sich nicht von der Realität irren zu lassen, dass da ein Zusammenhang ist, dann ist das doch auch bei Frau und Mann in der Fall in der Entlohnung auch so. Dann ist das Argument, Männer verdienen mehr als Frauen, weil sie mehr, weniger leisten oder Frauen leisten dasselbe und haben deswegen einen Anspruch auf, ist einfach eine total falsche Ebene, über dieses Problem nachzudenken, weil es sich genau darauf einlässt, dass doch in der Arbeit selber der Grund liegen würde für die Entlohnung. Insofern ist sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, der Vortrag ernst genommen, auch die Abkehr davon, im Namen der Differenz darauf zu beharren, dass es den Frauen doch besser gehen sollte, sondern an der Stelle mal zurückgenommen, wenn es überhaupt eh nicht darum geht, dass man vom Lohn leben kann, ist das ein Grund, egal welches Geschlecht man hat, man sich selbst einem zugeschrieben wird, gegen diese Form der Arbeit zu sein und nicht darauf zu beharren, dass doch trotzdem in dir es noch möglich sein müsste, eine Differenz von 30% zu ergänzen.
Ja, jetzt beantwortet doch vielleicht nochmal eben darauf, warum die Frauen da weniger kriegen. Oder, beziehungsweise wurde ja gesagt, Wenn Lohn jetzt tatsächlich ein Ergebnis der Konkurrenz ist, da gibt es bei Frauen ja sowas wie einen staatlichen Schutz, wo der Staat auf seine weibliche Bevölkerung guckt und die als die unterschiedlichen Nationen ansieht und sagt, ihr kriegt einen besonderen Schutz von meiner Seite aus zugesprochen im Arbeitsleben, wenn ihr Kinder werdet. Dann schlägt sich das natürlich, dass der Schutz gemeint ist, in der Konkurrenz um einen Arbeitsplatz als ein Konkurrenznachteil wieder. Weil dann schaut die Unternehmenswelt halt drauf und sagt, ja, wenn ich gleiche Qualifikation einen Mann kriegen kann, der diesen Schutz vom Staat nicht genießt, vor ständiger und möglichst intensiver Bezug auf die Beständigkeit der Ausbeutung. Ja, dann nehme ich doch lieber den Mann. So, dann muss die Frau dann den Lohn hinnehmen. So meine ich.
Ja, und ich will das mal nochmal ergänzen, das Argument. Man muss im Prinzip als Antwort auf diese Frage, ich finde das alles richtig, was du gesagt hast, ich will das nochmal ergänzen, man muss im Prinzip bei der Frage nach dem Grund für die Lohnunterschiede sagen, weil es geht. Und ja, und jetzt nochmal bezogen auf die unterschiedliche Bezahlung von Frauen und Männern nach der Seite hin. Die Unternehmen können sich offenbar einen Standpunkt leisten zu den Bewerbern, die sie um Arbeitsplätze haben, der es gar nicht nötig hat, jetzt die Frage aufzuwerfen, trifft jetzt mein Urteil, Frauen sind weniger belastungsfähig, weil sie haben Kinder oder kriegen welche und fallen immer dauernd aus, weil die Gehirn immer krank sind und so weiter. Trifft dieses Urteil über diese spezielle Person überhaupt zu? Die Frage stellen die sich gar nicht, sondern die sagen, die denken wirklich vom Standpunkt eines geschäftsnützlichen Vorurteils. Und dieses geschäftsnützliche Vorurteil heißt eben, Frauen weniger belastbar, weniger Geld. So, Punkt. Und das können sie sich leisten, das war mein Argument, weil sie ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass es immer mehr Bewerber um die Posten, die sie zu vergeben hat, gibt, als sie dann einstellen. also sie die freie Auswahl haben und es deswegen nicht nötig haben, auf irgendwelche Besonderheiten ihrer Arbeitnehmer Rücksicht zu nehmen. Also das wollte ich jetzt noch als Ergänzung zu dem sagen, was du gesagt hast. Ich entdecke bloß nicht, im Moment bedauerlicherweise in unserer Gesellschaft nicht, dass es eine Instanz gäbe, die die Arbeitgeber darauf mal aufmerksam macht.
Außer ja, die Instanz, die es dafür gibt, kollektiv arbeiten, das sind die Gewerkschaften, die steht ja selber auf dem Standpunkt, gerade im Namen der Leistungsgerechtigkeit, also im Namen dessen, dass sie sich als Individuen in der Konkurrenz durchschlagen und dort mit ihrer Willens- und Leistungsanstrengung etwas zu etwas kommen wollen, ihnen dabei Schützenhilfe zu geben. Dafür ist man dann auch solidarisch untereinander, um zu sagen, wir lassen uns überhaupt diese Sortiererei, die an uns hergestellt wird, den Vergleich, den wir untereinander ausgesetzt werden, nicht gefallen. Dafür ist eine Gewerkschaft nicht verantwortlich, sondern sie stellt sich auf den Standpunkt der Konkurrenz und wenn sie aufhebt, dann nur um in der Konkurrenz sich weiterzustellen. Deswegen sind sie auch Gerechtigkeitsfanatiker geworden.
Frage würde ich noch gerne loswerden.
Bitte?
Wenn doch da aber schon die Gewerkschaft sozusagen nur die Erfüllungsgehilfen der Arbeitgeber sind, was ist denn dann überhaupt noch das adäquate Mittel, wenn man sich sozusagen als Abtrittfußmatte der Arbeitgeber zusammenschließen will, um etwas gegen den Aussortierungsprozess zuzuholen?
Ich weiß nicht, das ist doch erstmal jetzt, das ist doch jetzt, erstmal kein großes Rätsel, also. Es nützt ja nicht viel, da abstrakt darauf zu beharren, dass das Mittel wäre. Ich wollte erstmal nur darauf hin, also das, so habe ich den Beitrag eben auch verstanden. Es wäre ja schon viel gewonnen, wenn es diese Kritik an der Gewerkschaft tatsächlich gäbe, aber das ist halt ein Konjunktiv, den ich da formuliere. Also sie hat ja darauf hingewiesen, und das stimmt ja auch, dass es Figuren gibt, die konkurrieren und andere, die konkurrieren lassen. Das war ja der ganze Gegenstand, den wir vorhin am Wickel hatten. Und dass das auf der einen Seite notwendig ist, ist eine Sache, dass Gewerkschaften ursprünglich mal gegründet worden sind, um genau diese Seite des Gegeneinander-Ausspielens der Leute durchs Kapital einen Riegel vorzuschieben. Daran kann man sich natürlich erinnern, denn das wäre dann erstmal, oder das ist dann erstmal die Kritik an dem, was die Gewerkschaft aktuell macht. Viel mehr fällt mir jetzt erstmal, das ist ja erstmal bloß eine wirklich sehr, sehr theoretische Feststellung, aber das ist erstmal das, was dazu zu sagen ist. Das wäre an der Gewerkschaft zu führende Kritik, dass sie sich gar nicht als Agentur begreift, die diese Konkurrenz sistiert, sondern ganz im Gegenteil selber mitbastelt an einer Lohnhierarchie, wo jede Arbeit leistungsgerecht einsortiert wird. Ja, bitte.
Dazu noch. Im Grunde hat man ja nur ein paar Möglichkeiten, ein paar Handlungsoptionen. Entweder.
Nochmal.
Man hat ja nur ein paar Handlungsoptionen. Entweder man sagt, ich mache das Ganze nicht mit. So, dann hat man wenig bis gar kein Geld. Oder man sagt, ich gründe meine eigene Gewerkschaft. Dann tritt man in Konkurrenz zu anderen Gewerkschaften und zum Arbeitgeber und ist quasi auch außen vor. Man versucht, die Gewerkschaft von innen zu ändern. Das funktioniert aber auch sehr, sehr mühseliger Prozess. Oder man versucht, sich irgendwie von rauszuschlagen, indem man sich auf die Seite schlägt, vom eigenen Kapital zu leben. Das sind im Prinzip die vier Möglichkeiten. Ich bin so recht zufriedengestellt.
Wenn es denn so einfach wäre und viertens, man steht sich auf die Seite des Kapitals und man hat keine Sorgen mehr zu tun ist. Also ich habe keine Ehre im Leib. Ich würde das Angebot gerne wahrnehmen. Das ist doch gerade das Unangenehme, dass du eine Angewiesenheit hast auf eine Sache, wo gar nicht die Möglichkeit, also wo der Mittelcharakter für dich gar nicht gegeben ist. Deswegen sollte man sich nicht darum bemühen zu gucken, wie kann ich diese Sache auf Drängen und Drängen denn bitte dazu eine Mittelform, sich dafür noch am besten mit all seinen Leuten zusammenschließen und zusammenfügen lassen. Sondern könnte man auch einfach mal festhalten, wenn das nicht das Mittel ist, dann soll das erstmal weg. Dann gucken wir mal weiter, weil das ist vielleicht ein bisschen gerader als zu hoffen, dass es für alle dann doch noch irgendwann die Möglichkeit geben würde, hier nett zu leben, wo augenscheinlich jetzt erstmal nicht so gegeben ist.
Für mich sind diese vier Handlungsoptionen ja auch eine Abstufung. Sich nicht mehr zu beteiligen ist am einfachsten und sich auf diese aufs Kapital einzulassen und zu versuchen, selber reich zu werden, ist, glaube ich, auch relativ schwierig.
Deswegen hat 50 Cent ja auch Get Rich and Die Trying.
Also ich finde, es wäre schon sehr viel geleistet, wenn, was wäre jetzt auch mein Antrag, wenn man überhaupt mal die Überlegungen, die ich heute unterbreitet habe, mal ein bisschen unter die Menschheit bringt und überhaupt mal ein bisschen dafür Parteigänger gewinnt, sich die Frage wirklich zu stellen, die wir heute behandelt haben. Alles andere fühle ich mich erst, ehrlich gesagt, erstmal sowieso nicht zuständig.
Kennen Sie denn eine Gewerkschaft, die sich noch nicht sozusagen von Ihrem ursprünglichen Zweck entfernt?
Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass es offensichtlich so ist, und das habe ich versucht, an dieser heiligen Kuh der Marktwirtschaft namens Leistungsgerechtigkeit zu zeigen, dass es offensichtlich so ist, dass der desolate Zustand eingerissen ist, dass auch die Organisationen, die sich für die Vertretung von der Interessen der Betroffenen definiert, an dieser Art die Sache nicht nur zu sehen, sondern sich auch dementsprechend aufzuführen, nicht nur keine Kritik hat, sondern selber sich zum Anwalt dessen machen, der Lohn soll doch zur Leistung passen und die Eingruppierung soll stimmen. Und damit die Notwendigkeit, sich gemäß diesen jeweiligen Anforderungen am Arbeitsplatz anzustrengen, gerade nochmal unterschreibt. Man muss erstmal eine Kritik, die man an einer Sache hat, unter die Leute bringen, bevor man sich der Frage zuwenden kann, und was macht man dann aus der? Also das ist zumindest mein sehr eingeschränktes Anliegen heute Abend gewesen. Den wird es demnächst verschriftlicht geben in Gestalt eines Artikels in der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Ich weiß nicht, ob jetzt in der jetzigen Nummer schon, aber auf jeden Fall in der Anfang des Jahres.